Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Durchhalten. Es ist, wie es ist. Das sind gerade so Mantras, mit denen wir die Krise überstehen sollen. Und wir passen uns ja auch schon an der Supermarktkasse halten die Leute inzwischen wirklich den Abstand. Keiner zuckt mehr, um bei der Begrüßung die Hand zu geben. Also ich sehe keinen mehr. Und ich würde sagen, wir haben uns einfach schon dran gewöhnt an diesen Ausnahmezustand. Und darüber sprechen wir in diesem Ab 21 Podcast, wie wir uns an gewisse Dinge gewöhnen, eben auch an diese Krise. Und dabei heißt es aber auch mal kreativ zu werden. Ja, das Tinder-Date zum Beispiel, via Videocall treffen. Und das hat Anna ausprobiert und wir sprechen mit ihr darüber, ob sie sich daran gewöhnen könnte. Und zunächst spreche ich aber mit Finn Kliemann. Er ist Musiker und YouTuber und Heimwerker in seinem Kliemannsland. Das ist eine Art Bauernhof auf dem Land, wo er lebt und arbeitet. Und Finn sagt, dass er schnell Probleme angehen kann und die auch bewältigt. Finn, du hattest viel vor dieses Jahr. Im Frühling sollte eigentlich dein Album rauskommen. Wie sehr hat dir Corona das jetzt versaut?
Ach, naja, also Presswerke haben zu und so. Und da ich ein großer Fan von physischen Produkten bin, ist das auch alles ein bisschen schwer. Aber wir kriegen das schon noch hin. Also am 29.05. kommt das Album und das kommt auch. Es kann sein, dass die Lieferung ein bisschen verzögert wird und so. Aber das wird nur einmal produziert. Du kannst auch nur bis zu diesem Zeitpunkt bestellen. Das ist alles so geblieben. Es ist alles ein bisschen anstrengender geworden. Aber das wird mich nicht davon abbringen, das zu machen.
Wie hast du dich eigentlich als Unternehmer und auch als Musiker auf diese Situation jetzt eingestellt? Musstest du wirklich viel ändern oder ging es eigentlich?
Nee, sehr, sehr viel geändert. Alles eigentlich. 3 Musikvideos, das war das erste. Die Produktion hat sich natürlich verschoben. Es gibt eine Dokumentation dazu, also es gibt einen Dokumentarfilm, den wir eigentlich am gleichen Tag wie das Album in alle deutschen Kinos bringen wollten, haben einen eigenen Verlag dafür gegründet und so. Auch das ist jetzt verschoben oder geändert. Wir machen jetzt virtuelle Kinos. Du kannst ein Ticket auf meiner Webseite kaufen und dann gibt es 24 Stunden den Stream auf der Webseite und davon werden dann Prozente von dem Kinoticket zurück an die Kinos gespendet, sodass die jetzt auch Krisen überleben. Also alles, egal was ich mache, es hat sich alles gewandelt. Aber das finde ich irgendwie auch spannend. Deswegen auch so der Bezug zum Unternehmertum, das ist ja genau das. Ne? Also ich führe 8 Unternehmen oder so, das sind aber alles Startups mit ganz kleinen Teams und wir sind einfach sauschnell, weißt du? Weil das ist so unser Spezialgebiet. Es gibt ein Problem und dann lösen wir das, weil wir halt nicht so ein Tanker sind, so die 100 Jahre brauchen, um anzuhalten und umzudrehen, sondern wir telefonieren 2-mal, dann ist es beschlossen, dann wird es gemacht, fertig. Und damit können wir halt voll schnell auch auf sowas reagieren und ich habe immer das Gefühl, dass dieser Aktionismus dann in dem Bereich das eigentlich alles nur noch besser macht fast.
Also auch Aktionismus, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass du mit deiner Modelinie das gerade alles umgestellt hast. Der Produzent näht jetzt Masken und jetzt hängen die aber fest, weil das mit der Lieferung nicht richtig passt. Das heißt, so ein Aktionismus geht auch manchmal nach hinten los oder wie fühlst du dich gerade? Bist du sehr gestresst?
Naja. Ja, natürlich. Es ist schon sehr, sehr stressig. Klar, das sind richtig wilde Tage. Also ich habe seit Corona-Ausbruch und Isolation, wo voll viele Leute, glaube ich, das erste Mal so zur Ruhe kommen seit Jahren, habe ich wirklich die stressigste Zeit meines Lebens. Also kann ich, glaube ich, ziemlich sicher so sagen. Aber das alles, ne, die Sachen, die da dann passieren, es ist nicht nach hinten losgegangen, sondern das sind ganz normale Alltagsprobleme, denen man immer irgendwie ausgeliefert ist, wenn man irgendwas tut. Also wer viel macht, der macht viel kaputt so. Es ist halt so, dass da immer was in die Hose geht. Das ist voll normal. Mein Leben besteht nur aus Problemen. Von morgens bis abends nur Probleme. Ich habe einfach nur mega viel Spaß daran, die alle zu lösen. So, das ist mein Lebensinhalt.
Okay, was würdest du also Menschen raten, die jetzt vielleicht auch in einer Situation sind, wo sie sehr beschäftigt sind mit dem, dass sie eben ein Problem haben mit der derzeitigen Krise, dass sie da vielleicht eher erstarren? Gibt es ja auch Menschen, die dann eher erstarren. Ja. Du löst es eher kreativ und aktiv. Was rätst du denen?
Naja, das ist der einzige Weg, wie das geht. Ne? Du kannst es nur kreativ und aktiv lösen, indem du jetzt dich transformierst. Ich habe das Gefühl, zumindest diese Überlegung in irgendeine Richtung, die komplett anders ist als das, was man vorher gemacht hat, ist der einzige Weg, um da rauszukommen. Selbst Unternehmungen, die niemals irgendeinen non-physikalischen Handel oder sowas betrieben haben, ne? Also die wirklich hinfahren müssen, das musst du anfassen oder so, selbst für die findet man immer irgendwie eine Art Transformation ins Internet, habe ich so das Gefühl. Also zumindest mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt genau das Problem haben, so, keine Ahnung, Cafés oder so. Hm. Auch selbst ja das wie mit dem Kino. Also, weißt du, was ist, das ist ja echt weit weg von leicht ins Internet zu transformieren, ein Kino zum Beispiel. Und das haben wir trotzdem gemacht, weißt du? Also ich glaube, bei den meisten Sachen findet man irgendeine Lösung, wie man jetzt natürlich nicht so viel Geld verdient wie vorher oder so, aber irgendwie sich selbst durch die Krise bringt. Da gibt's wenig Beispiele, wo mir nicht irgendeine Idee zugekommen ist. Und das mache ich eigentlich
Ja, ja, du musst trotzdem den Mut haben und vielleicht auch so ein bisschen die Absicherung, dass es nicht ganz nach hinten losgeht und du dann ohne irgendwas dastehst.
Genau, aber wenn jetzt alles scheiße ist gerade, ne, dann kannst du ja nicht schlechter werden. Dann kannst du nur noch ein bisschen besser werden. So. Und das ist dann einfach irgendwas zu tun in Form von sein Insta-Game irgendwie optimieren, mal eben kurz einen kleinen Webshop einrichten. Das kann heutzutage wirklich jeder irgendwie selber machen. Selbst unsere Hundeschule macht jetzt irgendwie WhatsApp-Kurse. So. Jeder kann das irgendwie machen. Wir bezahlen unseren Beitrag ganz normal weiter, wird per PayPal überwiesen. Vorher war das halt so in die Hand. Und jetzt schicken die einfach bei WhatsApp Videos. Wir müssen die nachstellen und die optimieren die per Telefonchat. Und man kriegt das ganz oft hin, glaube ich.
Du sagst, Hundeschule, du lebst ja auf dem Land, ne? Im Klimansland, mit ein paar Leuten zusammen. Wie sehr hat sich euer Leben verändert?
Oh, ganz doll. Also das Klimansland-Ding ist schon sehr, sehr betroffen, ne? Das ist ein Ort, der nur von Berührung lebt. So kann man fast sagen. Also es geht darum, rauszukommen aus dem digitalen Leben und in der realen Welt aufeinander zu treffen, Ideen auszutauschen und irgendwas zu realisieren, was echtes, anfassbares. Und das ist jetzt wirklich, unser Kerngeschäft wurde gerade in Mülleimer geschmissen, so ungefähr. Also wir haben zu, das Café hat geschlossen, unsere Festivals sind abgesagt oder zumindest erstmal verschoben, aber ich rechne nicht damit, dass sie auch jetzt stattfinden. Alles ist weg, also das, was wir normalerweise machen, ist richtig eingestampft. Das Kamerateam, was aus Hannover kommt, kann nicht mehr kommen, das heißt, wir drehen jetzt selbst. Der Vorteil ist einfach, wir haben so eine isolierte Gruppe, sind irgendwie 6 Leute, die leben da. Ich habe am Anfang in die Runde gestellt, so, wer jetzt hier bleibt, muss hier bleiben und wer einmal geht, darf nicht mehr zurückkommen. Bedeutet, das sind jetzt diese 6 Leute, keiner kommt rein, keiner geht raus.
Ist auch ein lustiges Experiment, hat schon geknallt.
Ja, so wie, es hieß doch das Experiment, ne? Nee, es ja. Hat noch nicht geknallt. Nee, die sind eh immer alle cool miteinander so. Die wohnen da ja auch zum großen Teil. Unser Gärtner ist da, Aufnahmeleitung, Redakteur und ein Praktikant und Brian und ich, so.
Finn, was glaubst du, woran liegt es, dass du dich relativ gut auf neue Situationen einlassen kannst?
Wenn es eine gleichbleibende Situation wäre, dann würde ich ganz schnell selbst für Abwechslung sorgen und irgendwas anderes machen. Also, ich weiß, ich habe früher schon immer voll gerne Lego so zusammengebaut, aber hatte dann keinen Bock damit zu spielen. Also das ist so diese Anfangs- und Findungs- und Gründungsphase mit den ganzen tollen Problemen und den Schwierigkeiten und so, die macht mir voll viel Freude. Und wenn es dann so eingespielter Trott ist und alles funktioniert, dann denke ich so, ja okay, dann habe ich ja auch solche Projekte, die übergebe ich dann an irgendwen, der das einfach weiterführt.
Wenn es dir nicht mehr so Spaß macht, oder warum?
Ja, genau. Ich habe irgendwie Bock auf Neues immer so. Also mir ist einfach schnell langweilig und ich habe irgendwie immer Lust, ein neues Ding anzufangen oder erstmal irgendwie nichts zu haben und dann da zu sitzen und denken so, fuck, wie kriegt man das alles hin? So, dann werde ich heiß, so, da habe ich irgendwie Bock drauf.
Ich verstehe das so, du bist so einer, der macht einfach ohne groß nachzudenken.
Ja, das stimmt schon, aber mittlerweile habe ich einfach auch tatsächlich relativ viel Erfahrung in voll vielen Bereichen und ich habe auch voll das geile Setup mittlerweile, ne? Also es ist immer so 2 Anrufe, dann weiß mein Notar, mein Steuerberater Bescheid, es ist ein Konto gegründet, ich fahre irgendwo hin, unterschreibe was und übermorgen habe ich eine Firma. Das ist halt ganz cool, dass man so schnell agieren kann. Der Anfang war schon, da habe ich das alles komplett alleine gemacht und da war das natürlich anstrengend. Dann hatte ich auch, ich kann nicht gut Zettel und so. Ich habe irgendwie keine Ablage oder ich habe keinen Ordner oder so. Das macht immer irgendwer. Das ist nämlich das, was viele am Anfang abhält, mich ja auch, dass man das am Anfang selber machen muss. Und irgendwann, wenn du dann ein bisschen weiter bist, dann hast du am besten Leute dafür, die genau das voll gut finden.
Finn, wo fällt es dir denn aber trotzdem noch schwer, dich darauf einzustellen? Fällt dir da was ein?
Naja, es ist natürlich immer wieder, das brauche ich jetzt auch nicht von der Hand reden, so das fällt mir auch schwer. Das finde ich auch doof, wenn dein Traum zerplatzt für irgendeine Geschichte. Also diese Kinonummer zum Beispiel, dieser Dokumentarfilm, wir haben den 1,5 Jahre gedreht, dann habe ich den 1,5 Jahre geschnitten mit Ole und Michelle und so. Wir haben den 4-mal geschnitten und wieder weggeschmissen, dann war der irgendwann fertig. Dann haben wir gesagt, so jetzt bringen wir den selbst in die Kinos und auf einmal haben wir 70.000 Voranmeldungen dafür. Alle deutschen Kinos sind an Bord, so. Es riecht gerade nach dem erfolgreichsten Dokumentarfilmstart aller Zeiten. So, und dann ist es weg, so. Einfach so, von einem auf den anderen Tag. Und dann sitze ich ja auch nicht zu Hause und denke so, yeah, jetzt haben wir ein Problem. Sondern eher so, oh Gott, was? Das kann nicht wahr sein, ey. So, also natürlich bin ich dann auch total traurig so und dann irgendwann im besten Fall kickt aber so wieder dieses Gefühl ein, dass du denkst, so, komm, das kann ich jetzt ja nicht einfach nicht mehr machen. Ich muss jetzt irgendeine gute Lösung dafür finden.
Nein, gibt's nicht. Akzeptiert er einfach nicht. Erstmal machen und dann wird er schon. So ist Finn Kliman drauf. Musiker, YouTuber und Tüftler, der nimmt gerne Herausforderungen an und was ich so rausgehört habe, funktioniert das aber auch nur so gut bei ihm, weil er ein stabiles Netzwerk hat.
Deutschlandfunk Nova.
Wer aktuell Single ist und trotzdem daten möchte, der steht vor einer Gewissensfrage. Sich mit dem Date treffen und möglicherweise den Virus einfangen oder sogar verbreiten, ja, oder zu Hause bleiben und auf die Nähe und den Geruch und dieses Kribbeln und Anfassen des anderen, darauf einfach verzichten und sich auch der merkwürdigen Situation aussetzen, via Videocall zu daten, und zwar das erste Date, ja, wie romantisch nicht. Anna Triussi, die hat genau das ausprobiert und sie ist der Kontaktsperre gefolgt, ist ja treu geblieben, hat niemanden getroffen. Anna, wie fanden das aber die Männer, wenn du einen Videocall vorgeschlagen hast für das erste Date?
Da gab es auf jeden Fall verschiedene Reaktionen. Also verschiedene waren auch einfach so ein bisschen so, oh, Zoom kenne ich gar nicht oder Google Hangouts, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Können wir sich einfach in echt treffen? Also viele waren auch so ein bisschen, ja, ich brauche noch einen Quarantine-Buddy, und die waren da nicht so wild auf dieser Idee. Ich glaube, da musste man einfach so ein bisschen die Leute ins Boot holen, die sowieso schon Social Distancing gemacht haben, und das auch durchziehen.
Wie hast du das klargemacht, dass du dich auf gar keinen Fall in Persona treffen willst, sondern wirklich über Videochat?
Also ich habe das immer direkt gesagt, also wenn die gesagt haben so, hey, was machst du heute? Oder möchtest du mal, zum Beispiel haben die gefragt, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Und haben die zum Beispiel gesagt, ja, eigentlich Fenster putzen und jetzt warte ich, bis die wieder dreckig werden. Also man kann ja nicht viel machen im Social Distancing und sowas. Und dann waren die so, ach, dann kannst du ja direkt bei mir weitermachen mit dem Fenster putzen. Und ich so, ja, nee, halt nicht, weil Social Distancing, ich gehe jetzt nicht raus.
Ich habe ja jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich mal wieder gemerkt habe, ich filme mich einfach nicht gerne und dann mit seiner Frontkamera sein Gesicht zu sehen. Und ich habe mir dann selbst für so Skype-Konferenzen mit den Kollegen angewöhnt, mich zu schminken. Ich schmink mich sonst nie. Wie hast du dich für das erste Date vorbereitet, als es dann doch endlich zum ersten Videocall kam?
Also ich habe mich tatsächlich auch geschminkt und ich habe mir ein Oberteil angezogen, dass man irgendwie so vor einer Kamera präsentieren kann. Und ich habe auch so ein bisschen geschaut, was ist denn im Hintergrund? Also man konnte ja so sehr gut so kuratieren, was man überhaupt der Person zeigt. Also ich habe dann so ein bisschen Vorhänge auf, Vorhänge zu, Kleiderstange im Hintergrund oder lieber die Bücher, so ein bisschen das. Und es war auch ganz schön, mal wieder was Normales zu machen. Also wieder mal so, hey, ich ziehe mich jetzt ein bisschen schön an und ich schmink mich, und weil man das jetzt gerade gar nicht machen kann.
Wurdest du dann auch gefragt, ob du eine Hose anhast?
Wurde ich nicht gefragt, aber hatte ich da nicht. Ja.
Du hattest keine Hose an.
Also nur so eine Pyjama-Hose, so eine kurze. Und das sieht dann halt niemand.
Sehr schön. Und hast du dann wirklich, ja, je nachdem, wie der Typ, was für einen Eindruck der auf dich gemacht hat, dann eben eher deine modebewusste Seite gezeigt oder eher deine intellektuelle Bücherseite?
Ja, genau. Also ich konnte so ein bisschen mir so aussuchen, was ich zeigen möchte. Und ich habe jetzt beim... Das letzte Mal habe ich immer so ein bisschen meine Poster und so eine Kleiderstange im Hintergrund gehabt. Und das zweite Mal habe ich ja gekocht und da muss ich auch so ein bisschen die Küche so ein bisschen umräumen, habe so ein paar Dinge aus dem Weg geräumt, dass es besonders gut aussieht.
Da hast du beim Date gekocht?
Ja, also ich habe Kuchen gebacken und es war eher so ein bisschen eigentlich ein Scherz. Ich habe gesagt, ja, ich backe gerade Kuchen. Möchtest du vielleicht zuschauen? Also ja, klar, wäre irgendwie lustig. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir das jetzt halt.
Und wie war das für dich?
Auf jeden Fall interessant. Ich dachte erst so, oh nein, jetzt muss ich auch noch den Mixer anmachen und irgendwie ist das alles so ein bisschen unangenehm, aber der fand es ganz lustig und war ich auch direkt dabei. Also es hängt natürlich auch davon ab, wen man dann halt gegenüber hat und ob die Lust darauf haben oder und ob die so ein bisschen auch so dafür zu haben sind, dass man so ein bisschen Blödsinn macht und einfach Kuchen backt auf Zoom zum Beispiel.
Was habt ihr noch so gemacht? Weil dann blieb es ja wohl nicht nur beim Kuchenbacken, oder?
Den habe ich ein zweites Mal getroffen, habe immer noch Wein getrunken über Zoom.
Und sonst irgendwelche Aktivitäten außer Backen?
Stadt, Land, Fluss, Apokalypse-Version haben wir gemacht, mit so neuen Kategorien.
Da kann man auch ganz gut den Humor des anderen testen, oder?
Genau, und auch wie gut die reagieren können und ob denen das auch ein bisschen unangenehm ist. Aber auf jeden Fall interessant, dass so ein paar das eher doof fanden, auch so über Zoom. Und dann war es halt auch schnell unangenehm. Also ich war dann sehr ready und habe gedacht, ja, wenn die mitmachen, dann wird das richtig gut. Wenn nicht, dann ist es so... Und es ist schwierig.
Du hast es jetzt ja eine Woche für Wise ausprobiert, hast ja drüber geschrieben.
Genau.
War es am Ende für dich so ein bisschen normal? Hast du dich so ein bisschen an dieses Dating-Leben gewöhnen können?
Also es wurde auf jeden Fall normaler. Ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Wochen, also die Situation. Und im Allgemeinen habe ich während des Social Distancings halt echt oft Videocalls auch mit Freunden gemacht und habe ich echt oft auch mit Freunden gekocht, während ich halt und einfach alltägliche Dinge gemacht und dass mir jemand zuschaut, war dann irgendwie gar nicht mehr so merkwürdig. Also auf jeden Fall kann man sich dran gewöhnen, aber trotzdem ist es halt so eine konstante Erinnerung daran, dass wir gerade in einer Ausnahmesituation leben.
Ist denn jemand dabei, wo du sagst, ach, den würde ich auch nochmal so richtig treffen wollen?
Ja, eigentlich schon. Ich glaube, man weiß dann auch nicht unbedingt, wie eine Person dann ist, wenn man die nur auf Videocall kennt.
Aber du hast schon mal ein bisschen was vom Zuhause gesehen, immerhin.
Genau, genau. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Aber ich meine, ich habe auch ziemlich viele Dinge so ein bisschen kuratiert verändert und man weiß dann halt nicht, was die denn gemacht haben und wie sie ihre Wohnung gleich kurz davor noch aufgeräumt haben und so weiter.
Also, ist doch ganz schön gewöhnungsbedürftig. Anna Drewsi hat es probiert, daten in Corona-Zeiten über Videocall. Und Fazit ist, kann man erstmal machen, aber das persönliche Treffen ist dann doch schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wir können uns an alles gewöhnen. Da bin ich wirklich großer Überzeugung. Wir sind zwar Gewohnheitstiere, aber wir können uns auch auf Ausnahmesituationen einlassen und uns sogar an diese gewöhnen oder halten es zumindest eine Zeit lang eben damit aus. Und trotzdem, klar, stecken diese Krise nicht alle mal ebenso weg, weil ja jeder auch unterschiedlich betroffen ist. Und wenn ihr aber in Stresssituationen wie in dieser Pandemie psychisch fit bleibt, dann habt ihr eine gute Resilienz, also eine gute psychische Widerstandskraft. Und wie resilient wir durch diese Krise gehen, das erforschte Raphael Kalisch vom Sonderforschungsbereich Resilienz der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ich habe ihn gefragt, wie das der Mensch schafft, in Stresssituationen psychisch gesund zu bleiben, wenn das ja länger andauert, so eine Stresssituation, als jetzt nur einen Tag lang.
Ja, das ist die große Frage der Resilienzforschung. Ich nenne mal so ein paar Faktoren, die wir schon aus der Forschung kennen. Da ist so immer wieder, gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass soziale Unterstützung, wahrgenommene soziale Unterstützung tatsächlich wichtig ist und einem dabei helfen könnte, Schwierigkeiten zu überstehen. Dann hängt es sicherlich sehr, sehr stark auch davon ab, wie wir Dinge bewerten und was ich glaube, dass ich tun kann, um mit denen umzugehen, also wie ich mein Bewältigungspotenzial einschätze, so ein Fachbegriff für die Selbstwirksamkeit, aber auch wie schlimm ich glaube, dass es eigentlich überhaupt wird. Und diese Bewertung, wie wir sagen, diese subjektive Einschätzung ist vermutlich auch ein großer, wichtiger Resilienzfaktor, den wir aber jetzt gerade in der aktuellen Krise auch besonders als solche nochmal testen wollen.
Das heißt, wenn man einen resilienten Menschen, also so ein Typus hätte, dann ist es meistens jemand, der Familie hat, der gut vernetzt ist, der relativ positiv ins Leben schaut und der auch Selbstbewusstsein hat.
So könnte man zusammenfassen. Wir gehen aber eigentlich immer mehr davon ab, von einer Art resilienten Typus zu sprechen. Wir gehen eigentlich bisher eher davon aus, dass sich Resilienz sozusagen entwickelt, dass es so eine Art Lern- oder Anpassungsprozess ist und dass man eigentlich vermutlich hauptsächlich in der Krise oder in schwierigen Situationen lernt, im Idealfall, damit umzugehen und praktisch die Strategien zu entwickeln, die dann wirklich erfolgreich sind. Also es ist viel mehr ein Anpassungs- und Lernprozess als ein Typus, der schon vorgegeben ist.
Oh, wie kann ich das denn lernen? Das ist ja jetzt interessant. Also ich hatte zum Beispiel, habe ich jetzt angefangen zu meditieren und ich hatte letztens ein Mantra, das hieß, es ist jetzt, wie es ist. Also dass man sich mit diesem Zustand, der gerade da ist, anfreundet. Ist das ein Weg, auch Resilienz zu lernen?
Ja, was Sie gerade machen, ist eigentlich ein Paradebeispiel für eine positive Bewertung oder positive Um- oder Neubewertung. Ich habe da etwas, das stört mich erstmal zunächst. Dann gehe ich einen Schritt zurück, gehe ein bisschen aus der Situation raus und werfe nochmal eine neue Aspekt oder neue Perspektive auf die Situation. Die wäre jetzt in Ihrem Fall zu sagen, ja, ich kann jetzt nichts dran ändern, ich akzeptiere es halt einfach so, wie es ist. Und so eine der ganz führenden Resilienztheorien der Zeit ist eben, dass es darauf ankommt, sowas zu lernen, also die Fähigkeit zu entwickeln, einfach und rasch und positiv umzubewerten. Und das ist etwas, was vielleicht auch zum Teil genetisch bedingt ist, was vielleicht auch in der frühen Kindheit vorgeprägt wird, was aber ganz sicherlich nicht absolut festgelegt ist, sondern worin ich mich tatsächlich auch üben kann. Und das tun Sie gerade.
Okay, ich mache das durch Meditieren. Was wäre denn noch ein möglicher Trainingsprozess?
Ja, Sie müssen nicht meditieren. Sie können auch einfach in die Situation reingehen, in der Sie sind und dann versuchen, immer wieder zu sehen, wie denke ich denn? Ist mein Denken über die Situation tatsächlich sinnvoll? Da könnte ich eventuell auch anders denken und dann mit Ihrer Kreativität versuchen, andere Bewertungen zu entwickeln. Das könnte sein, dass Sie sich vielleicht daran erinnern, wie Sie früher mal Krisen bewältigt haben und dann dieses Wissen jetzt in die Bewertung der jetzigen Krise einbringen. Oder vielleicht können Sie auch mal daran denken, dass es eventuell Menschen gibt, denen es eigentlich immer noch schlechter geht als ihnen, ja, oder dass es eventuell ja auch in ihrem eigenen Leben schon schlimmere Situationen gegeben hat. Also warum jetzt sich so aufregen? Ja? Oder einfach, dass es bald vielleicht wieder vorbei ist, dass ich was sogar aus der Situation lernen, mitnehmen könnte, dass mir die Situation vielleicht sogar stärker machen könnte. Sie sollen sicherlich aufpassen, jetzt nicht einfach die Situation zu bagatellisieren, zu verharmlosen. Aber sie können tatsächlich einfach sich ständig darin trainieren, möglichst sinnvoll produktiv, ist vielleicht auch noch ein alternatives Wort, zu positiv zu bewerten.
Sie forschen ja gerade zu der aktuellen Corona-Situation, haben da eine Studie, DynaCore. Ich habe die heute auf dem Weg zur Arbeit ausgefüllt, diese Studie, habe diesen Fragebogen online ausgefüllt. Was wollen Sie eigentlich mit dieser spezifischen Studie herausfinden?
Wir wollen schauen, wie gehen die Menschen denn mit der Situation um? Und gibt es eventuell Menschen, die das auf besonders produktive oder ja, sagen wir, resiliente Art und Weise tun? Deswegen fragen wir also eine ganze Reihe von möglichen Strategien des Umgangs mit der Corona-Krise ab. Dazu gehört, wie die Leute bewerten, dazu gehört, wie sie sich sozial unterstützt fühlen. Dazu gehören auch Aspekte ihrer Persönlichkeit, die eher möglicherweise dann sowas, ein stark angeborenes Element mit reinbringen. Dazu gehört die Selbstwirksamkeit und noch eine ganze andere Reihe von Dingen. Wir fragen einfach so viel wie möglich ab, um dann rauszukriegen, was ist denn jetzt in dieser Krise das Effektivste? Was wirkt am besten? Ist ja keineswegs ausgemacht, dass die Resilienzfaktoren, die wir in anderen Arten von Krisen identifiziert haben, dass die jetzt in dieser doch sehr neuen und ungewöhnlichen Krise auch wirksam sind.
Das sagt Raphael Kalisch, er forscht zur Resilienz und leitet gerade diese Studie, die untersucht, wie wir mit der derzeitigen Corona-Krise umgehen. Ich habe den Fragebogen schon ausgeführt, habe mich danach auch ganz gut gefühlt tatsächlich. Und wenn ihr da auch teilnehmen wollt, dann geht das, sucht einfach online nach DynaCore, nach dieser Studie. Das ist ein Umfragebogen, ich buchstabiere das mal, DynaCore, DynaCore, und das dauert auch nur 10 Minuten ungefähr.
Deutschlandfunk Nova.
Wir hoffen ja alle, dass dieser Zustand gerade begrenzt für uns ist, dass es irgendwann vorbei ist. Was ist aber, wenn der Ausnahmezustand schon seit Jahren Alltag ist? Und da haben wir an unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann gedacht. Sie lebt und arbeitet in Mexiko-Stadt und das seit 5 Jahren, also in einer der gefährlichsten Hauptstädte der Welt. Im Durchschnitt werden dort täglich 95 Menschen ermordet. Also die Gefahr, die gehört einfach zum Alltag dort dazu. Und da haben wir uns gefragt, wie gehen die Menschen jetzt mit einer anderen Gefahr um, also mit dem Virus? Und das besprechen wir mit Anne-Kathrin Mellmann. Hallo Anne-Kathrin.
Hallo Theresa.
Wie ist denn dein Eindruck? Wie gehen die Mexikaner und Mexikanerinnen mit der aktuellen Krise um?
Also immer noch ziemlich gelassen, wie ich finde. Hier steht die Ansteckung und alles, was ihr in Deutschland erlebt, noch am Anfang. Also es gibt hier über 2000 Fälle, aber die steigen nur sehr langsam an, die Fallzahlen, was auch daran liegen könnte, dass hier sehr, sehr wenig getestet wird. Also auch die Behörden gehen noch sehr gelassen mit dem ganzen Thema um. Und mein Eindruck ist, dass die Menschen wie eigentlich immer ihrer Politik nicht vertrauen, ihren Behörden nicht vertrauen, sondern vor allen Dingen erstmal sich selbst und ihrem Urteilsvermögen. Es gibt hier viel mehr Eigenverantwortung. Ich glaube auch deshalb bleiben die Leute schon seit Wochen eigentlich ja freiwillig zu Hause und ziehen sich zurück, weil sie wissen, was im Rest der Welt los ist und wie gefährlich dieses Virus ist, und sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, schicken ihre Kinder nicht mehr raus, gehen nur noch das Nötigste einkaufen, und viele benutzen hier auch einen Mundschutz, interessanterweise, obwohl all das überhaupt nicht obligatorisch ist.
Okay, also bei uns ist ja die Kontaktsperrepflicht, sage ich mal. Viele Läden sind auch zu. Und sowas von oben reguliertes gibt es gar nicht in Mexiko-Stadt. Also das machen die Leute einfach freiwillig.
Ja, also im ganzen Land ist es schon so, dass die einzelnen Gouverneure der Bundesstaaten schon auch ihre Maßnahmen verhängen können. Also da gibt es zum Teil sehr drastische Maßnahmen auch, aber die Bundesregierung selbst setzt im Moment noch auf Freiwilligkeit. Also was sie jetzt gemacht hat, wir sind jetzt hier in Phase 2 angekommen, das ist schon ein Verhängen, dass die nicht mehr wirklich wichtigen, also nicht lebenswichtigen Wirtschaftsbereiche ihre Aktivitäten einstellen sollen, dass die über 60-Jährigen auf jeden Fall zu Hause bleiben sollen. Aber ich ich habe jetzt bisher noch nicht mitbekommen, dass es irgendwo Sanktionen gibt. Also, dass die Polizei durch die Straßen zieht und Strafe verlangt von den Leuten, die sich doch in größeren Gruppen draußen aufhalten, zum Beispiel, oder die noch ihren kleinen Taco-Stand weiter betreiben oder Blumen verkaufen. Also, es gibt ja hier sehr, sehr viele Menschen, die so im sogenannten informellen Sektor arbeiten. Das heißt, die haben überhaupt gar keinerlei Absicherung, keinen Arbeitsvertrag, keine Sozialversicherung. Die leben wirklich von der Hand in den Mund und die müssen auch weiter arbeiten und man lässt sie gewähren.
Kann man sagen, dass die Menschen dort den Ausnahmezustand einfach gewöhnt sind, dass es immer darum geht, okay, ich muss eben von Tag zu Tag leben, jeweils mit der Situation, die gerade besteht?
Ich finde schon, das hat einfach auch sehr viel mit der Geschichte zu tun, Mexikos, mit der aktuellen Situation der Gewalt. Also es gab zum Beispiel im März wieder über 2800 Mordfälle in Mexiko, der blutigste, gewalttätigste Monat überhaupt. Dieses Land erlebt sowieso eine schwere Krise wegen der schwierigen Sicherheitslage und es ist überhaupt nicht in sich, dass die Regierung diese schwierige Lage in den Griff bekommt. Also müssen die Leute sich sowieso immer irgendwie selbst schützen, irgendwann mit dieser Situation umgehen. Also sie müssen auf sich aufpassen in allen Lebenslagen. Sie können nicht darauf vertrauen, dass ihnen die Polizei zum Beispiel hilft. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wenn hier die Polizei kommt, dann ist eigentlich erst richtig Gefahr im Verzug, weil die Polizei so korrupt ist.
Würdest du sagen, die Mexikaner und Mexikanerinnen, die sind einfach pragmatischer, weil es eben da fast täglich um Leben und Tod geht?
Ich finde sie vor allen Dingen gelassener, dadurch, dass sie gewöhnt sind, dass Dinge sich sehr, sehr schnell ändern können, dass es sehr schnell Krisen geben kann, dass zum Beispiel auch das Geld sehr schnell abgewertet werden kann und dann die Sparguthaben nichts mehr wert sind, dass die Erde beben kann und dann fällt alles zusammen. Haben sie, glaube ich, diese Eigenschaft, den Tag mehr zu genießen, mehr zu leben, nicht so viel in die Zukunft zu planen, weil es sowieso keinen Sinn hat und dann aber kurzfristig einfach immer sehr viel auf die Beine zu stellen. Eigentlich eine ganz bewundernswerte Eigenschaft.
Also etwas, was wir vielleicht auch lernen könnten, oder? Also kann man ja vielleicht mitnehmen.
Ja, ich glaube, was uns im Moment so ein bisschen nervös macht, wenn wir so aus dem deutschen Kulturkreis stammen, ist, dass wir schwer planen können, dass wir im Moment überhaupt nicht wissen, was in 4 Wochen sein wird. Und das stelle ich hier eigentlich nicht fest. Das sind die Leute gewöhnt. Die Mexikaner planen sowieso eher kurzfristiger.
Die Menschen sind mehr auf sich gestellt in Mexiko. Dort gibt es nicht so ein soziales Auffangnetz wie in Deutschland und nicht so ein gutes Gesundheitssystem. Die Kriminalität, die ist extrem hoch. Ich hatte es vorhin schon gesagt, täglich werden in Mexiko-Stadt ca. 95 Menschen getötet. Anna, auch vor der Pandemie, wie hast du dich mit dem Leben in Mexiko arrangiert?
Also die Sicherheitslage, die ist ja natürlich so ein Dauerthema, vor allen Dingen am Anfang, wenn man neu ist. Weil wenn man hier anfängt, dann sieht man alles noch so durch die rosarote Brille. Und ich habe manchmal gedacht, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, wie vorher behauptet wurde. Und ich kann mich hier sicher bewegen. Aber je länger ich hier lebe, umso klarer wird mir, dass das eben nicht der Fall ist, weil einfach viel passiert, auch um mich herum, in meinem näheren Umfeld. Im vergangenen Jahr zum Beispiel wurde meine Nachbarin entführt und ermordet, eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Und es ist bis heute kein Schuldiger verurteilt worden. Das ist auch sowas, was zu Mexiko gehört. Es gibt keine wirklich gut funktionierende Justiz. Die Behörden schlampen oder sind korrupt, sind ineffizient. Also ich kann mich hier auch nicht einfach an den Polizisten wenden, wenn ich mich bedroht fühle oder wenn mir irgendwas passiert ist. Also es passiert uns hier auch immer mal wieder etwas, aber bisher zum Glück nur Kleinigkeiten.
Bist du als Journalistin mehr gefährdet, sage ich mal? Also gehen die da eher drauf ein oder wie ist das in Mexiko?
Tatsächlich leben Journalisten hier sehr gefährlich. Also Mexiko ist das gefährlichste Land für Journalisten außerhalb von Kriegsgebieten mit sehr, sehr vielen Toten. Gerade vor kurzem wurde wieder eine Journalistin erschossen. Und ich werde das auch häufig gefragt, wie das für uns Ausländer hier ist. Und tatsächlich kann ich sagen, dass ich mich da eigentlich nicht gefährdet fühle. Ich glaube, es liegt einfach oft daran, dass diese Journalisten so ins Fadenkreuz des organisierten Verbrechens oder korrupter Lokalpolitiker geraten. Und das trifft auf uns ausländische Korrespondenten ja nicht unbedingt zu. Wenn ich in Mexiko über die Drogenkriminalität, über das organisierte Verbrechen hier in Deutschland berichte, dann muss ich ja nicht unbedingt den Namen des verwickelten Lokalpolitikers erwähnen, sondern es geht mehr um das große Ganze. Und dadurch bringe ich mich auch nicht so sehr in Gefahr, wie zum Beispiel diese Journalisten auf lokaler Ebene, die dann auch häufig ermordet werden. Also ich konnte hier bislang eigentlich ziemlich ungehindert arbeiten. Die einzige Einschränkung, die es leider tatsächlich gibt, ist die, dass ich nicht überall recherchieren kann, wo ich recherchieren möchte. Also meiner Neugier sind da ganz klare Grenzen gesetzt.
Und auf was achtest du in deinem Alltag besonders? Also wo du auch merkst, da gibt es deutliche Unterschiede zwischen Mexiko und Deutschland.
Also Punkt eins schon mal, wenn ich hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann gehe ich immer in die Frauenabteile, um zu verhindern, dass irgendwelche Männer mich begrapschen. Das passiert hier leider sehr, sehr häufig und deswegen gibt es diese Frauenabteile. Wenn ich abends unterwegs bin, dann laufe ich nicht mehr herum, sondern ich nehme mir dann ein Taxi, die hier zum Glück überall immer greifbar sind. Weil ja die Gefahr, überfallen zu werden, entführt zu werden, doch schon ziemlich groß ist. Und es gibt einfach so ein paar Vorsichtsmaßregeln, die wir als Familie, ich lebe ja hier mit meinem Mann und meinem Kind, uns angewöhnt haben, die wir uns in Deutschland so gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel, wenn wir ins Auto steigen, dann ist das Erste, was wir machen, die Türen von innen zu verriegeln. Und manchmal, wenn wir das vergessen haben, dann fällt es uns spätestens dann ein, wenn wir an einer roten Ampel anhalten müssen, weil genau dort auch die Überfälle auf Autos immer wieder passieren. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Kleinigkeiten im Alltag, auf die wir hier achten müssen.
Fühlst du dich dadurch eingeschränkt oder sagst du, ja, es ist halt einfach mein Alltag?
Also ich fühle mich dadurch nicht mehr eingeschränkt. Tatsächlich gewöhnt man sich einfach daran. Ich merke immer, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich in Berlin zu Besuch bin und mich da durch die Stadt bewege, wie tief das schon in mir drin sitzt, wenn ich in einem öffentlichen Verkehrsmittel bin, wie ich dann zum Beispiel auf meine Habseligkeiten achte, die ich dabei habe. Oder wenn ich abends alleine in Berlin durch die Straßen gehe, habe ich immer so ein bisschen diesen Blick nach links und rechts, um zu sehen, ob ich auch nicht verfolgt werde oder ob irgendwo jemand lauert, um mich gleich zu überfallen. Also es ist ungewohnt, diese Freiheit. Es fällt dann viel Druck und viel Anspannung von mir ab und ich fühle mich einfach sehr, sehr befreit.
Also merkst du erst, wenn du wieder in Deutschland bist, dass du dich eigentlich an den Ausnahmezustand, sage ich mal, gewöhnt hast, dich darauf eingestellt hast? Aber eigentlich ist es ein bisschen unangenehm, höre ich da jetzt raus.
Ja, es ist manchmal tatsächlich ein bisschen unangenehm. Also wir, meine Familie und ich, wenn wir hier zum Beispiel im Land unterwegs sind, mit dem Auto irgendwo hinfahren, an den Strand oder so, dann sind wir manchmal auch wirklich sehr erschrocken über das, was wir da so sehen und was dann so passieren kann. Es ist etwas, was wir natürlich ausblenden, so wie alle anderen Mexikaner auch. Wir müssen das ausblenden, weil wir uns nicht tagtäglich damit belasten können, was alles Schreckliches passieren kann. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, der in einem Land stattfindet, ja.
Wir wünschen dir auf jeden Fall alles weiterhin Gute für dich und deine Familie und danken dir für deine Einblicke heute.
Danke,
Anne-Kathrin.
Eine schöne Sendung noch.
Dankeschön. Anne-Kathrin Mellmann war das, ARD-Korrespondentin in Mexiko-Stadt. Und das war's mit diesem Ab 21 Podcast. Woran habt ihr euch schon gewöhnt in dieser Krise? Vielleicht etwas, was ihr vor 4 Wochen noch ausgeschlossen hättet? Schreibt uns das gerne bei mail@deutschlandfunknova.de. Wir lesen immer sehr gerne von euch. Ich bin Theresa Nehm und ich sage danke fürs Klicken. Und wie eine Freundin mir seit 3 Wochen zur Verabschiedung immer sagt, wünsche ich euch das jetzt auch. Immer schön negativ bleiben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.